Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Websites, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle Inhalte rund um Webdesign, Copywriting, Content Marketing und alles, was noch dazugehört, gewinnst. Ich bin Michael, heute bei mir sitzt der Benny und der Felix wird sich wieder über unsere rhythmischen Kopfbewegungen während des Intro-Jingles freuen, weil er dann wieder, ja, einen lustigen Einstieg hat, den er rausschneiden kann. Und damit herzlich willkommen. Hallo Benny.
Ja, hi Michael. Ja, ich denke mir auch, wir haben beide gerade so schön gewackelt hier mit dem Kopf. Ich find's gut, ich würde es drin lassen. Mal gucken, was der Felix
sagt. Ich auch, aber als in dem Moment, wo ich angefangen habe, mit dem Kopf zu wackeln, fiel mir seine Kritik ein, dass ich meine Intros zu, wie hast du gesagt, zu leidenschaftlich mache bei dem Kopfbewegung.
Was ist denn aber zu leidenschaftlich ist ja, das ist ja.
Das ist ja gemein. Ja, ich weiß nicht. Er sagte, glaube ich, ich bewege dann meinen Kopf zu weit, zu viel. Du kannst dich ja später auf YouTube davon überzeugen und lass ja, gerne einmal dazu Feedback da. Benni, über was reden wir heute? Wir wollten mal so das provokante Thema, welches CMS ist für die Webseite eigentlich das Sinnvollere? Wir haben ja schon diverse Erfahrungen mit verschiedenen Systemen gemacht, Webflow, WordPress, Typo3, wie sie alle heißen. Und deswegen wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, worauf kommt es an und was ist letztendlich so ein sinnvolles CMS für dich?
Ja, genau. Ich würde es tatsächlich so am wenigsten provokant wie möglich machen, weil es hat natürlich jedes System, jedes System hat Vor- und Nachteile. Das würde ich tatsächlich gerne so ein bisschen durchleuchten. Was sind denn vielleicht Vor- und Nachteile von den Systemen? Und warum ist ein System in manchen Punkten besser als ein anderes? Ja, so würde ich tatsächlich drauf eingehen. Und ich würde einfach mal damit anfangen, über welche Systeme wir vielleicht grob reden. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, und da machen wir ja normal nicht vor dem Stream, vor dem Podcast, aber heute dachte ich mir, ein paar Sachen können wir vielleicht vorbereiten. Zum einen würde ich, da ich selbst Entwickler in dem Part bin, Webflow in den Raum werfen. Ich würde das Tool Framer in den Raum werfen, würde WordPress kurz durchleuchten. Wird aber auch die reine Programmierung in HTML, CSS, JavaScript mal kurz drüber sprechen und dann noch über sonstige Content-Management-Systeme wie, was gibt's denn alles noch hier, Joomla, Drupal, Typo3, XY, was auch immer. Es gibt da ganz viel, das man da theoretisch nutzen könnte und was da eben so ein bisschen die Vor- und Nachteile davon sind. Es soll wirklich eigentlich gar nicht darum gehen, welches System ist das Beste. Am Ende muss das jeder für sich entscheiden, was das Passende für das Projekt ist und auch vielleicht das Passende für den Kunden ist. Da gibt's, ich selbst bin von Webflow tatsächlich sehr begeistert, aber auch Webflow hat seine Nachteile, das muss man schon klar sagen, genauso wie die anderen Systeme auch ihre Nachteile haben. Ja, Michael, mit was würdest du sagen, fangen wir an?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht für den Einstieg für die meisten, lass uns mit WordPress anfangen, weil es einfach
ja. Die
Die Plattform ist, mit der, glaube ich, die meisten starten. Ich bin ja auch mit WordPress total gestartet.
Ja. Also ich auch, ja. Mein erstes.
Wir müssen es ja vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich machen, wie du es gerade angeteasert hast. Das soll ja immer noch ein bisschen auch Edutainment werden.
Absolut, absolut. Okay, was ist vielleicht WordPress überhaupt? WordPress ist im Prinzip ein CMS und ich glaube, die allererste Idee von WordPress war, glaube ich, daraus, das als Blog-System zu benutzen. Das ist aber schon eine Weile her. Und hat sich inzwischen einfach zu dem, ich glaube, weltweit am meist benutzten System oder CMS entwickelt. Hat dadurch natürlich unwahrscheinlich viele Vorteile, dass eine riesengroße Community hat. Das hat einen riesen Zugang zu Plugins, die im Prinzip jegliche oder WordPress um jegliche Funktion erweitern können. Also alles, was man möchte, ist im Prinzip in WordPress drin oder kann drin sein durch die Plugins eben. Da kann man aber auch direkt zu einem Nachteil kommen, was die Plugins angeht. Jedes Plugin ist natürlich auch irgendwo mit einem Sicherheitsrisiko bei WordPress. Das ist so allgemein immer ein Thema bei WordPress, da so eine WordPress-Installation oft auf dem eigenen Server gehostet wird oder auf dem eigenen Hosting läuft, muss man sich halt auch selbst um etwaige Updates und Wartungen kümmern für sein WordPress-System. Das ist natürlich ein Vorteil, dass es auf dem eigenen Server liegt. Der Nachteil ist aber, dass du halt die Wartung selbst übernehmen musst. Die kostet natürlich Zeit oder vielleicht dann auch Geld, je nachdem, ob man das jemand machen lässt oder doch die Zeit hat, es selbst zu machen.
Genau. Und die Plugins sind definitiv Fluch und Segen, weil du kannst halt da mal eben auch deine ganze Seite zerschießen, wenn die nicht aufeinander abgestimmt sind. Das ist mir tatsächlich nicht passiert, aber einem Kumpel von mir. Der hat seine PHP-Version geupdatet. Von, ich weiß gar nicht, 4 auf 4,5 oder von 3 auf 4. Das war auf jeden Fall ein größeres Update. Und mit einem Mal lädt die Seite nicht mehr. Weil irgendwie irgendein Update, irgendein Plugin damit nicht kompatibel war. Und ja, genau.
Das ist tatsächlich halt auch eine Schwierigkeit. Das Thema. Es ist grundsätzlich mit den Updates, es ist da so als Empfehlung. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz im WordPress-Universum drin. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal aktiv damit gearbeitet habe. Aber nur weil ein Update aufploppt, heißt es nicht zwingend, dass man es auch gleich installieren muss. Es ist oft ratsam, vielleicht erst mal ein paar Tage oder Wochen auch zu warten, gerade wenn es um große Update-Sprünge geht, um zu schauen, wurden dann vielleicht eventuelle Probleme auch geschlossen, also ist auch Sicherheitslücken geschlossen. Nicht immer ratsam, direkt ein Update durchzuführen. Das gilt eigentlich für alle Systeme, dass ein Update nicht immer sofort installiert werden muss. Das kann sonst nach hinten losgehen. Hatte ich auch schon. Auch so Dinge wie PHP-Update. Nur weil es eine höhere Version gibt, heißt es nicht, dass es die beste Lösung jetzt gerade ist. Gerade wenn das System noch gar nicht so weit ist oder wenn Plugins noch gar nicht so weit sind. Also es ist jetzt natürlich sehr technisch, aber jeder hat in seinem Hosting halt diese Option. Ach, PHP, es gibt jetzt Version 8. Aktiviere ich mal und dann tut die Website nicht mehr. Das ist ja nicht ratsam. Also wirklich das auch mit Bedacht machen und vorher das Hirn einschalten und nicht einfach draufklicken. Hauptsache Update.
Ja, absolut. Also Updates ist ja auch bei Handys so. Also da habe ich mal ein ganz dramatisches Erlebnis gehabt. Seitdem bin ich dann kurz danach bin ich dann endgültig von Samsung auf Apple umgestiegen. Das war ein, wie heißt das Betriebssystem von Samsung? Android, ne? Ja, die laufen auf Android. War ein Android-Update. Und also war wirklich auch so ein großes Update. Und die haben im Prinzip von da auf gleich die komplette Struktur umgestellt. Die ganze Handhabung, alles, das hat mich so frustriert, dass ich mir ein iPhone gekauft habe.
Ja, kann ich verstehen. Das ist kann manchmal schon ein bisschen nervig sein.
Also das fand ich, und das habe ich bei Apple nie so, also bisher nie so krass erlebt, dass sich so diese ganze Handhabung geändert hat.
Das stimmt, ja. Ja, inzwischen ist bei Android auch besser. Ich meine, die haben auch daraus gelernt.
Ja, sicher. Und, das war, ich weiß gar nicht, 2014 oder 15, ja. Das ist schon ewig her. Aber wir reden nicht über Handys, sondern wir reden über CMS-Systeme.
Das wäre jetzt mal WordPress im groben Anschnitt, sag ich mal. Natürlich gibt es da noch viel mehr, was man, wir könnten natürlich eine ganze Folge über WordPress machen, wobei da ich
vielleicht ja, wir nicht können der, sicherlich, der wenn das gewünscht ist, auch mal so Deep Dives machen zu den einzelnen CMS-Systemen. Müssen wir uns dann sicherlich teilweise mal ein paar Gesprächspartner noch einladen. Aber vielleicht hast du draußen ja da Lust drauf. Lass es uns doch gerne wissen.
Vielleicht auch ein Punkt noch bei WordPress. Es ist natürlich auch sehr SEO-freundlich, wenn man weiß, was man tut und wenn man vielleicht auch das ein oder andere richtige Plugin hat. SEO ist ja immer ein Thema, ist auch bei jedem System hier, über das wir jetzt sprechen, auch immer ein Thema.
Ja, absolut. Also vor allem ein Thema, wenn Felix dabei ist. Absolut. Ansonsten auch, aber eben weniger.
Genau, dann lass uns doch zum nächsten springen, vielleicht zu meinem System, gewählten System. Das wäre in dem Fall Webflow. In Webflow setze ich die Websites um. Bietet die Vorteile, dass es sehr schnell ist. Das Hosting, auf dem es läuft, das ist eben Webflow. Ist auch extrem schnell, hat wirklich Top-Ladezeiten, bietet sehr viele Tools von Haus aus schon mit sich, wie ein SSL-Zertifikat, das ist ja verschlüsselt ist. Wir haben ein CDN, auf den wir zugreifen können. Das heißt, es ist eine sehr, sehr schnelle Verteilung der Website, sag ich mal. CDN heißt Content Delivery Network. Michael, ich sehe dann
Fragen. Wollte gerade schon wieder winken.
Was im Prinzip so ein bisschen bedeutet, dass die Website auf mehreren Servern gleichzeitig liegt. Ja, um das wirklich ganz einfach zu beschreiben. Und quasi immer der nächstmögliche Standort gewählt wird, von dem die Website dann abgerufen wird. So ganz grob, ja. Das CDN kurz erklärt. Das heißt, du kriegst immer die schnellste Version der Website angezeigt. Das andere Hoster, da musst du das oft dazu buchen, wie auch immer. Das ist eben, finde ich, ein großer Vorteil vom Hosting von Webflow. Du kannst die Website komplett SEO-freundlich auch anpassen. Kannst auch den Kunden nachher drauf lassen. Haben auch relativ einfach, weil es so einen Editor-Modus gibt in dem Webflow, wo wo der Kunde so einen Frontend-Editor hat. Das heißt, er kann mehr oder weniger live auf der Page Änderungen machen, Änderungen am Text, Änderungen an den Bildern. Das ist sowas, was halt in Webflow sehr, 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 sehr angenehm ist und ich bisher immer ein sehr, sehr positives Kundenfeedback hatte, wenn es um das Bearbeiten der Website geht. Nachteil, gerade Hosting zum Beispiel kann natürlich auch ein Nachteil sein. Die Webflow ist eine amerikanische Firma, heißt, die Daten an sich liegen in den USA auch irgendwo. Das ist für viele ein Punkt zu sagen, nee, das Tool möchte man nicht benutzen. Auch wenn aktuell das Thema DSGVO und Webflow definitiv, ist man definitiv safe damit. Passt also alles, Webflow erfüllt da alle Zertifizierungen. Trotzdem ist es, kann es ein Nachteil natürlich sein, indem man sagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass die Daten in die USA gehen, wir wollen selber die Kontrolle haben. Dann kommt natürlich Webflow nicht in Frage und nur ein eigenes Hosting dann. Ja, Webflow für vielleicht aus Entwicklersicht kann eine sehr, 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 sehr krasse Lernkurve haben. Und das heißt, dass wirklich der Einstieg nicht so einfach ist, wie jetzt vielleicht in Tools wie WordPress sein kann. Und ja, das wären eigentlich so die Punkte, die ich jetzt mal als Nachteile sehe. Tatsächlich, es ist halt ein geschlossenes System, das muss man natürlich sagen. Man hat keinen Zugriff auf alles, was man sich so vielleicht wünscht. Oder auch wenn man mal ein paar Details im Server das einstellen möchte, hat man die Möglichkeit halt hier überhaupt nicht bei Webflow. Man ist im Prinzip darauf angewiesen, dass die Server gut laufen von Webflow. Und wenn sie das nicht tun, dann kann man relativ wenig machen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich nutze Webflow jetzt zu 2,5 Jahre. Ich hatte, glaube ich, in den 2,5 Jahren einmal einen Ausfall, wo irgendwie die Seite ein paar Minuten offline war. Sonst hatte ich tatsächlich noch nie irgendwas.
Ey.
Ja, das kommt auch vor. Das kommt bei den besten Servern vor.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja, muss definitiv abwägen. Wie ist es mit dem Thema Performance? Weil ich sag mal, das ist ja auch immer so ein leidiges Thema, was WordPress, oder was WordPress-Kritiker immer gerne vorbringen, dass du bei WordPress einfach das Problem hast, dass die Seiten oftmals nicht laden oder schlecht laden, das, lange laden. Ja. Ist jetzt, muss ich fairer halber sagen, bei mir auch so gewesen, war nach meinem Umzug auf Webflow behoben.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es abhängig vom Entwickler ist, weil der hat es im Prinzip in der Hand, der oder die Entwicklerin hat es in der Hand, wie die Seite läuft. Und das mit jedem System kannst du eine performante Seite erzeugen. In manchen Systemen ist es einfacher, in manchen ein bisschen schwieriger. Sag mal, Webflow bietet schon von Haus aus sehr viele Möglichkeiten und macht es einem sehr, sehr einfach. Das sind gerade Dinge wie bisschen Fachgeblabber jetzt, was wie JavaScript Minification und CSS Minification. Das heißt, dass quasi Skriptdateien und Style-Dateien komprimiert werden so ein bisschen. Das heißt, die werden innerhalb des Codes Leerstellen entfernt und so. Also das spart einfach ein bisschen was. Sowas bietet halt Webflow von Haus aus. Andere Systeme, wir hatten gerade WordPress als Gegenpart jetzt, hat das halt nicht von Haus aus. Da wird halt ein Plugin benötigt, das im Prinzip dasselbe übernimmt. Dann ist natürlich noch was, da habe ich aber oft das Gefühl, das liegt dann halt an den Entwicklern oder an dem Website-Umsetzer, dass Bilder nicht ordentlich komprimiert werden und du teilweise viel zu große Bilder drin hast. Und das jagt natürlich die Ladezeiten in die Höhe. Auch da hat Webflow ein super cooles Tool integriert, dass du Bilder komprimieren kannst in das WebP-Format. Und da werden halt schnell mal aus 1, 2 MB großen Bildern halt mal 100, 200 Kilobyte große Bilder, was natürlich top ist. Auch da musst du bei WordPress halt wieder ein Plugin im Prinzip dazu holen, dass das für dich löst.
Also du siehst, du kommst zumindest nicht um die Vielzahl an Plugins drumherum, wo du es halt bei anderen Systemen einfach schon integriert hast. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich nicht zu technisch werden lassen. Worauf muss ich denn achten? Also wonach geht's? Woher weiß ich jetzt, was ist mein System oder welches System ist für wen besser geeignet?
Das ist tatsächlich gar keine so eine einfache Frage. Und ich glaube, man muss sich da mal überlegen, wie viel Know-how hat man vielleicht selbst schon in dem Thema. Und sind wir mal, bin jetzt jemand, der sich gar nicht auskennt mit dem Thema, dann würde ich auch fast sagen, gib es aus der Hand und dann ist dir das System eigentlich auch egal. Um es eigentlich mal ganz direkt zu sagen, weil am Ende willst du, dass die Seite läuft und dann solltest du einfach dem Entwickler, dem Webdesigner vertrauen. Wenn er sagt, hey, ich habe das passende System für dich, dann wird das schon passen, ja. Und der wird dann schon, also ich sage jetzt mal von mir aus, ne, ich achte schon darauf, dass natürlich der Kunde dann auch dementsprechend gut mit dem System arbeiten kann. Und er wird da einen Teufel tun, dass ich dem Blödsinn verkaufe. Und das ist auch was, was man sich immer so wünscht, dass der Kunde dir natürlich dann dementsprechend vertraut. Wenn du jetzt jemand bist, der sich da ein bisschen auskennt, dann würde ich fast dazu tendieren, ey, guck dir einfach mal WordPress an. Ja, ich sag mal, der Einstieg ist schon okay. Die Sache ist die, du kannst natürlich auch relativ viel ohne Plugins machen bei WordPress. Ich bin jetzt nicht so bewandert, dass ich jetzt sagen kann, was da inzwischen alles möglich ist. Es gab schon ein paar Updates, seit ich da nicht mehr mit WordPress arbeite. Aber die haben auch diesen Gutenberg-Editor, heißt der, glaube ich, mit dem heutzutage schon relativ viel geht. Und du bist nicht zwingend auf Plugins oder Themes oder was auch immer angewiesen und kannst damit halt vielleicht schon ein bisschen was machen. Ich sag wahrscheinlich aber eingeschränkt, wenn du halt den vollen, wenn man die volle Individualität möchtest und da wirklich deine Website umsetzen willst, wie du es willst, dann wird WordPress nicht das richtige System an. Also Thema auch, was ist dein Anspruch an die Website? Da bist du vielleicht eine starke Brand und möchtest natürlich auch, dass deine Website dementsprechend diese Sprache spricht deiner Marke, dann hol dir da echt einen Profi dazu und der wird dir das dann schon richten. Dann ist auch das System im Prinzip egal. Wenn der Entwickler ein Profi ist, dann ist es, der wird dir in jedem System was Geiles machen können.
Oder umgekehrt, Punkt, wenn der keine Ahnung hat, dann wird jedes System eine Katastrophe. Genau. Aber
das ist es halt, ja. Also das ist, ich denke mal, darauf sollte man achten. Der Entwickler sollte halt definitiv kompetent sein in dem System, mit dem er arbeitet und dann dem Entwickler natürlich dementsprechend vertrauen, dass das auch klappt und der wird dann schon was machen, was dir gefällt.
Okay, dann haben wir das. Wie geht's weiter? Was ist jetzt, wenn ich so eine Seite komplett von null auf selber machen will? Also sprich HTML5 oder Q. Wir müssen ja jetzt nicht durch alle Content-Systeme gehen.
Ja, natürlich. Wir sind schon bei 17 Minuten. Natürlich könntest du auch sagen, hey, ich schreibe diese Website von Hand. Wenn du jemand bist, der sich damit auskennt. Oder es machen wir es anders. Ich bin jetzt der Webentwickler und ich selbst will mir das gerade aneignen, dass ich so ein bisschen mit diesen Frontend-Systemen arbeite. Da gibt's ganz viele. Natürlich kann ich einfach mit klarem HTML und CSS und JavaScript eine Website erstellen. Das ist halt aber natürlich so, wenn du das machst, das ist natürlich eine statische Website, da fehlt das CMS komplett. Also das Content Management hast du da gar nichts, was du da irgendwie steuern könntest, sondern du musst dir es vorstellen, dass du immer in den Code rein musst, wenn du Anpassung hast, die Seite neu hochladen. Das macht es natürlich sehr umständlich. Da musst du dir dann vielleicht überlegen, hey, ich brauche ein Content Management System. Da gibt's unzählige da draußen, irgendwelche Headless CMS, wenn man das schon mal gehört hat, die es da zur Auswahl gibt. Natürlich könnte man auch WordPress als CMS nehmen und die Seite dann trotzdem statisch laden. Also es gibt da viele Möglichkeiten, aber das ist natürlich ist dann sehr, sehr hohes Skill-Level erforderlich, wenn man da sagt, man will die Seite von Hand schreiben, weil da gibt's natürlich deutlich mehr zu beachten. Vieles, was einem so im Hintergrund läuft, nehmen einem die ganzen Systeme ab. Das ist dann auch egal, ob das Webflow ist, WordPress, Framer, wie auch immer. Die machen von Haus aus natürlich schon ganz viel oder nehmen einem von ganz viel schon ab eben von Haus aus. Und wenn du das Ding von Hand schreibst, dann musst du dir halt denken, dass du alles, was die Tools für dich machen, musst du alles von Hand dann auch programmieren, nenne ich es jetzt mal. Gerade bei JavaScript kann es da schon mal kompliziert werden. Auch im HTML-Bereich wird es schwierig, weil du viele Dinge, die automatisch passieren, halt echt beachten musst. Du musst schon dich relativ gut auskennen. Und ich, gerade wenn es um die Pflege geht, tust dir wahrscheinlich keinen Gefallen, wenn du das Ding tatsächlich in reinem HTML schreibst. Wenn wir jetzt über JavaScript Frameworks reden, ist ein anderes Thema, aber das, da würden wir jetzt ein Fass aufmachen, wenn wir darüber sprechen. Ja.
Okay. Spannend. Aber gibt's noch viele Seiten, die so komplett in HTML programmiert sind? Also von sich, von Grund auf?
Also wirklich, wenn wir wirklich jetzt von HTML, CSS, JavaScript reden, von den drei Basics für eine Website, würde ich sagen, gibt's nicht sonderlich viele, zumindest sehe ich nicht häufig welche. Viele basieren auf diesen Frameworks. Also Frameworks sind, vielleicht hast du schon mal gehört, React ist ein Framework, mit dem Web-Apps quasi geschrieben werden, aber eine Website ist im Prinzip dann die Web-App. Da gibt es dann wiederum Frameworks, die auf React aufbauen. Wie gesagt, Riesenthema, dieses Framework, die Framework-Geschichte. Nimm mal eine Seite wie Netflix zum Beispiel. Das ist ja auch eine Website, ja, aber es ist auch eine Web-App. Und so eine App wie Netflix wurde, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Next.js geschrieben. Also das ist eben auch ein Framework, mit dem solche Apps erstellt werden. Also da reichen dann Tools wie Webflow oder WordPress nicht aus, um solche komplexen Konstrukte dann zu erstellen. Also da wird es dann auch deutlich aufwendiger. Da geht es aber auch natürlich viel um Performance, um Serverabfragen und so weiter. sehr, sehr technisch.
Ja, gut, da geht's, aber dann muss man fairer halber sagen, auch um andere Budgets als das, was die meisten Unternehmen für ihre Webseiten ausgeben. Mit was läuft Google?
Das ist eine gute Frage. Die haben wahrscheinlich was Eigenes. Gucke ich live direkt.
Weiß man das? Kriegt man das raus, oder?
Es gibt Tools, Browser-Plugins.
Oder hütet Google das als Geheimnis?
Das ist eine gute Frage, wie das Google hütet. Wir können mal schauen.
Vielleicht geht's nur mit Google Chrome nicht.
Interessant. Also wenn, dann müsste es mit Google Chrome gehen, weil da ist mit Google Chrome gehen, da ist zumindest das Plugin, aber die haben, ich kann jetzt nicht rauslesen, mit welchem Framework das gemacht wurde. Aber Google hat ganz viele, also die haben, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, das Framework Angular ist von Google, das ist so der Gegenpart zu React. React ist von Facebook, also die großen Player haben da im Prinzip alle ihre eigenen Frameworks, aber Google hat auch ganz viele eigene interne, die nur für ihre Produkte verwenden, und da kommst du wahrscheinlich als Außenstehender gar nicht ran, oder es ist so
ja,
klein,
dass nicht. Wahrscheinlich haben die auch so ihr eigenes Internet nochmal, nur ihr eigenes Google.
Wahrscheinlich nicht. Google. Musst auch sehen, dass auch Tools wie WordPress oder Webflow und so, da läuft ja auch ein Framework im Hintergrund. Ja, ich sag, WordPress zum Beispiel ist PHP, das ist auch eine Programmiersprache, die halt fürs Web da ist, und darauf basiert ja WordPress im Prinzip. Also alles, auf Serverseite so passiert, ist halt PHP. Was aber du nachher im Browser siehst, ist immer HTML. Also egal, mit welcher Sprache im Hintergrund das Ding geschrieben wird, rauskommt, tut immer HTML.
Okay, ich habe mir gedacht, das läuft dann mittlerweile alles über Python. Aber da bin ich auch nicht so tief drin, muss ich jetzt auch ehrlicherweise
zugeben. Also Python ist jetzt auch nicht unbedingt meine Programmiersprache. Ich meine, es gibt auch Frameworks für Python, die auch HTML generieren können.
Aber gut, nun wird es dann doch endgültig zu technisch. Vielleicht kennt ja jemand von euch, arbeitet vielleicht bei Google und hat Lust, mal zu uns zu kommen und uns da ein bisschen mehr zu erleuchten. Also ich bin gespannt, das würde mich wirklich, wirklich brennend interessieren. Aber ja, wie gesagt, also bei Google, Netflix, Facebook und Co. geht's dann halt auch oft um andere Budgets.
Natürlich.
Um das abzuschließen.
Wobei ich muss sagen, es heißt nicht, dass auch für eine Einzelperson, für eine Portfolio-Website auch so eine Website in so einem Framework in Frage kommen kann. Das ist ja immer davon abhängig, welche Funktion so eine Website haben muss. Das ist ja das, was dann die Website
macht. Ja, natürlich.
Ja.
Du kannst auch
einen One-Pager machen
natürlich.
In einem Framework. Das macht keinen Unterschied. Kann ich in Webflow machen, in WordPress oder halt von Hand schreiben. Das ist egal. Der Aufwand ist sehr, sehr ähnlich.
Okay. Dann nehmen wir das doch einfach als Abschlussgedanken mit. Und hast du noch was zu sagen, Benni, jetzt am Abschluss? Ich würde dich jetzt natürlich nicht einfach abwürgen.
Aktuell nicht, nee, wahrscheinlich könnte ich da noch ein bisschen dem Nerd Talk verfallen. Aber das passiert mir ja zu oft, und das hast du ja auch schon gesagt. Und normalerweise winkst du auch immer ab, wenn es losgeht, wenn Felix und ich dann in so einen Nerd Talk verfallen. Aber ist okay.
Ja, jetzt bist du ja alleine, ich kann beim Nerd Talk halt nicht mitreden. Das ist dann der große Nachteil oder Vorteil, ja, wie man es jetzt betrachten möchte.
Wir wollten es ja heute auch nur ankratzen, so ein bisschen das Thema. Es ist, ich glaube, wichtig so für die Auswahl des richtigen Systems ist einfach das eigene Skill-Level. Damit fängt schon mal an. Ja, und das, man muss auch.
Vielleicht so einfach die Frage, was willst du machen mit der Seite? Also,
was willst du machen, genau. Wobei am Ende muss es schon eigentlich, die muss eigentlich schon knallen. Also kann man mir sagen, was man will. So eine Website muss auch. Die kann schon viel erreichen. Und wer halt der Meinung ist, eine Website ist im Prinzip bloß eine Visitenkarte. Ich glaube, es war schon bei einem anderen Podcast das Thema.
Ja, ja.
Das ist halt nicht so.
Nee, das
ist viel mehr, ja. Das
absolut, aber nee, das meinte ich gar nicht, sondern manche haben ja, ich erinnere mich jetzt an einen Kunden von uns, den wir zusammen betreut haben, die bestimmte, sag ich mal, kritischere Anforderungen einfach an die Seite haben, gerade auch was das Thema Datenschutz und letztendlich Datenschutz und bestimmte Schweigepflichten angeht, dann auch da kommen dann halt einfach bestimmte Content-Systeme nicht in Frage. Aber das vielleicht einfach so als Abschlussgedanke. Ich hoffe, die Episode hat dir einen kleinen Einblick gegeben, und du, wenn du dich vielleicht gerade mit deiner Webseite beschäftigst, bist da einfach schon ein kleines bisschen weiter. Ansonsten, wenn du da noch Fragen hast, melde dich natürlich gerne bei einem von uns. Die Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter, als dir fürs Einschalten zu danken. Du weißt, dass wir nur 5-Sterne-Bewertungen akzeptieren. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.
Bis dahin. Ciao, ciao.